Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Mit welchen Ideen die Gamer-Szene und Ausstellungsmacher durch die Corona-Krise kommen, das hören Sie in der kommenden Stunde. Architektur ist derzeit mit am schwersten zu erfahren. Wir reisen nicht mehr, wir gehen nur noch in der Umgebung spazieren. Und auch das und vor allem, um frische Luft zu schöpfen oder dem bekannten Wohnungskoller so ein bisschen zu entkommen. Klar, es gibt natürlich Bibliotheken, es gibt, beziehungsweise die sind geschlossen, aber es gibt Bibliotheken online mit Bildbänden, mit Reisefotografien. Aber das, was jetzt eigentlich fehlt, das sind genau diese Institutionen. Und wir fragen uns deshalb, beziehungsweise fragen unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau, wie machen eigentlich die vielen Institutionen, die sonst mit der Vermittlung von Architektur beschäftigt sind, dieser Tage ihre Ausstellung? Gibt es da überhaupt ein Online-Programm?
Ja, es gibt schon Online-Programme. Also ich bin mal so durchs Netz durchgegangen und habe mir so die wichtigsten Institutionen mal angeguckt. Irgendwie gibt es überall so ein Irgendwie-Angebot in dem Sinne. Ja? Und sei es nur, dass man ein paar Fotos zeigt. Das ist relativ häufig insgesamt. Und man kann ganz grob sehen, dass es so 4, 5 Ansätze ganz generell gibt. Das liegt unter anderem ganz praktisch daran, dass manche, vor allem die kleinen Institutionen und gerade Architekturmuseen und Architekturvermittlung ist ganz stark geprägt von kleinen Galerien oder von ganz kleinen Museen, die haben jetzt gar nicht die Möglichkeit gehabt, ganz schnell mal was aus dem Stand zu bringen. Also sagen wir Ulrich Müller in Berlin, das ist eine ganz kleine Galerie, der kann jetzt nicht mehr einfach was wuppen. Mhm. Interessanter ist dann schon, sich mal das große Wiener Architekturzentrum anzugucken, die haben nämlich, oder das Berliner Architekturzentrum, die haben nämlich eigentlich wirklich Geld und Kapazitäten. Und da gibt's gerade so den Hinweis darauf in Wien, dass das Museum geschlossen hat und das Architekturzentrum und nichts passiert. Hm. In Berlin haben sie sich sogar diesen Hinweis gespart. Also da ist irgendwie, da findet Corona gar nicht statt. Liegt ein bisschen vielleicht daran, dass da gerade eine Ausstellung geschlossen hat über den Planeten in der Krise und wie Architektur und Städtebau darauf reagieren. Aber trotzdem, das ist echt erstaunlich.
Hm. Ich wollte gerade mal fragen, also mir fällt gerade ein, so besonders gelungen für Architekturbeispiele in Berlin fällt mir gerade St. Agnes ein und da schafft das ja der Johann König gerade eine ganz tolle Reihe ins Leben zu rufen. Der macht nämlich wirklich zweimal am Tag sowas wie so virtuelle Künstlergespräche, an denen man auch als Zuschauer teilnehmen kann. Wie machen das denn jetzt diese Institute, gerade wenn die so klein sind? Also wie zeigen die sich?
Also bis jetzt in dieser Form nur ganz, ganz wenig. Das gibt es so ein bisschen in dieser Form, beispielsweise in der Galerie Edis. Die zeigen derzeit, das mit einer der interessantesten Präsentationen überhaupt, die zeigen eigentlich eine Ausstellung über die Arbeiten des Büros Kobe aus Kopenhagen und den ökologischen Stadtumbau. Und da haben die jetzt in ihrer Inszenierung, die sie da aufgebaut haben, das ist so ein riesiges Holzgerüst, in dem man rumlaufen kann. Und da zeigen sich jetzt auch tatsächlich jemand, der da rumläuft und die Architekturbeispiele erzählt und was man machen kann insgesamt. Oder eben sowas wie das kanadische Architekturzentrum aus Toronto, die zeigen gerade ihre Ausstellungen in Buenos Aires und in Buenos Aires werden dann zum Beispiel die ganzen Talkshows und Gruppengespräche und sowas, die werden einfach gestreamt und über online gezeigt. Also sowas, das ist übrigens fast mit das Standardmodell, dass man das Programm, was man eh hat, nämlich die Sachen ins Netz zu stellen, die man unternimmt als Veranstaltung etc., dass man die jetzt auch aktualisiert. Ganz toll zum Beispiel vom Centre Architecture et Patrimoine in Paris, das ist diese gigantisch große Gipsabgusssammlung, die völlig phänomenal ist, wo man so einmal den Rundgang durch die französische Architekturgeschichte hat, aber die machen eben auch ein ganz intensives Veranstaltungsprogramm und streamen diese Veranstaltung so und so. Und das macht echt Spaß, da jetzt durchzugehen und mal zu sehen, wie man in Normalzeiten über Architektur debattieren kann und über Städtebau etc. Bedauerlicherweise braucht man in dem Falle ganz schlichtweg Französischkenntnisse, weil da natürlich überhaupt gar nichts übersetzt wird.
Nikolaus Bernau, würden Sie sagen, es ist grundsätzlich möglicherweise schwerer, Architektur im Netz zu zeigen, darzustellen, zu erklären, als, sagen wir mal, alte Meister, ein Gemälde von Raphael, Vergleichbares?
Doch, auf jeden Fall. Das hat ganz praktische Gründe. Einfache Architektur ist genau wie, sagen wir mal, Naturkundemuseen. Die haben das gleiche Problem. Architektur ist eine Sache, die sehr viel mit umgebendem Raum zu tun hat. Also einen Elefanten begreift man am besten dann, wenn man sieht, wie groß der ist in Relation zu einer Maus. Und wenn man eben die Umgebung einfach hat. Also man muss einen Elefanten neben einer Maus sehen, um zu sehen, wie groß wirklich so ein Elefant ist. Man muss auch mal davor gestanden haben. Das kann einem Film eigentlich nicht ersetzen. Es kann einem auch nicht eine Zeichnung oder ein Buch oder Ähnliches ersetzen. Und das gleiche Problem hat Architektur auch. Wenn man sie ins Museum bringt, muss man sich meistens der Zeichnungen, des Modells, der Fotografien bedienen dazu. Das kann ganz, ganz toll sein. Das Berliner Architekturmuseum zum Beispiel. In Berlin gibt es schrecklich viele Architektursammlungen, die heißen irgendwie alle gleich. Deswegen jetzt das Berliner Architekturmuseum der Technischen Universität hat eine großartige Zeichnungssammlung. Und die zeigen jetzt ständig Zeichnungen aus dem 18. bis 20. Jahrhundert und erklären die ganz, ganz toll. Das macht wirklich Spaß, da so durchzuscrollen. Das ist so ein Gang durch die Architekturgeschichte, ziemlich individuell ausgewählt, mit ganz lustigen Beispielen auch. Also jetzt heute ist zum Beispiel etwas über ein Schwimmbad, das hat sich Kaiserin Katharina II. In St. Petersburg gebaut. Das macht Spaß, solche Sachen zu sehen, und dank der hervorragenden Auflösungen der Zeichnungen kann man da wirklich bis ins Detail gehen. Was nebenbei übrigens zeigt, es lohnt sich wirklich, in gute Digitalisate zu investieren, weil die kann man nämlich dann auch irgendwann mal für didaktische Projekte benutzen.
Nikolaus Berner, ganz kurz möglicherweise Ihre drei, sagen wir, liebsten, besten, beliebtesten Architekturmuseums, Corona, Film, Selbstdarstellungen im Netz.
Also das erste, ganz klar, also für alle Leute, die einfach Lust haben an so Ausstellungsinszenierungen und die auch gerne was lernen wollen, da ist diese Ausstellung in der AEDES Berlin, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, weil man einfach viel lernt über Ökologie. Man muss auch an die vielen geplagten Eltern derzeit denken und auch an die geplagten Kinder, muss man auch sagen. Da macht es richtig Spaß, auf das Angebot des Deutschen Architekturmuseums zu gehen. Das ist zwar an sich sturzlangweilig, die machen nämlich gar nichts, was irgendwie didaktische Reaktion oder sowas angeht, aber die haben eine tolle Seite, da muss man so ein bisschen sich durchblättern, nämlich der Link zu ihrem Architekturmodellsammlung. Das sind 1200 Fotos von Architekturmodellen und die sehen teilweise so und so schon aus, wie aus Lego gebaut. Und das kann man wunderbar nachbauen in Lego. Das sind echt so Arbeitsanleitungen. Und was ganz, ganz toll ist, das war übrigens mit das Ungewöhnlichste, was ich gesehen habe, ist das Basler Schweizerische Architekturmuseum. Die haben auch geschlossen, wie alle diese Institutionen. Aber die sagen jetzt nicht, wir machen einfach ein beliebiges Angebot oder wir stellen irgendwas ins Netz. Die machen weiter ihr Führungsprogramm, nur jetzt virtuell. Und sie laden dazu zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Tag ein. Man muss sich das einfach einrichten. So, als wenn man ganz normal weiterlebt, da trägt man sich sowas auch im Kalender ein. Und dann kann man sich einlinken über Facebook oder Ähnliches und kann dann an einer Führung durch die Ausstellung dort teilnehmen. Das finde ich ganz, ganz toll, weil es einfach auch so ein bisschen normalen Rhythmus wieder in dieses ganze Beliebigkeit des Angebots reinbringt.
Das merken wir uns, das Schweizerische Architekturmuseum in Basel. Ganz herzlichen Dank, Nikolaus Berner, für diese Architekturtipps in Corona-Zeiten. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist die Zeit für Videospiele jetzt. Sich in der Isolation und Quarantäne mit Games zu befassen, das sei genau richtig. Und tatsächlich, seit Wochen sprechen viele Gamerinnen, zum Beispiel auf Twitter, über Spiele, die ihnen jetzt etwas Befreiendes, etwas Eskapismus verschaffen. Zum Beispiel Animal Crossing, in dem wir mit niedlichen Tieren eine kleine Insel besiedeln. Aber es gibt ein Spiel, das herauszustechen scheint. Das ist eben nicht mit dem Entkommen in eine andere, schönere Welt getan, sondern hier geht es darum, die Probleme im Hier und Jetzt zu thematisieren. Sich ganz bewusst mit den echten Problemen, den Sorgen und dem Druck zu befassen, den viele Menschen jetzt spüren. Es heißt, Nomen est Omen, Kind Words. Unser Kollege Dennis Kogel hat es gespielt.
Es ist kurz vor Mitternacht. Nach einem viel zu langen Tag mit viel zu vielen Arbeitsgesprächen und viel zu vielen unterschiedlichen Apps, als ich zum ersten Mal dieses Spiel starte. Kind Words. Als ich die Spielwelt sehe, muss ich unfreiwillig lächeln. In knubbeliger Comic-Optik sehe ich eine kleine Figur alleine in einem engen Zimmer. Sie sitzt am Schreibtisch. Wie passend. Und dann kommen Briefe durchs Fenster gesegelt.
Meine Zwangsstörung ist durch diese Selbstisolation schlimmer geworden.
Ich finde es so schwer, mich zu motivieren, jetzt, wo die Schulen zu sind.
Wer hinter diesen Briefen steckt das weiß ich nicht. Die Namen sehe ich nur als einzelne Buchstaben. Die VM.
Mein Betrieb macht zu und bald bin ich arbeitslos. Ich sehe keine Zukunft.
Nur eins weiß ich. Es sind echte Menschen, die jetzt gerade, genau wie ich, Kind Words spielen.
Irgendwelche Ratschläge?
Habt ihr Tipps?
Bitte helft mir.
Auf diese Briefe kann ich antworten. Zuerst bin ich unsicher. Wer bin ich, dass ich irgendwem jetzt gerade Ratschläge erteilen kann? Und dann probiere ich es einfach aus. Ich schreibe Plattitüden, die ich von ganzem Herzen meine. Nimm es nicht so schwer. Halt durch. Bitte, bitte mach jetzt nichts Unüberlegtes. Und dann schicke ich die Briefe ab. Eine echte Antwort auf sie werde ich nie bekommen. Das lässt Kind Words gar nicht zu. Auf eine Antwort reagieren kann man nur mit einer automatisierten Dankesnotiz, die man optional mit einem kleinen Sticker versehen kann. Und das war's. Keine Action, keine Rätsel, keine tolle Grafik, nur Briefe. Ich sitze bis spät in die Nacht vor Kind Words. Selten hat mich ein Spiel so nervös gemacht und so sehr gefesselt.
Dieses Spiel ist politisch. Es sollte eine Antwort sein. Eine Antwort auf den Wahnsinn amerikanischer Politik.
Das ist Ziba Scott. Der Game Designer aus Boston steckt hinter Kind Words. Das Spiel hatte er nicht als Antwort auf eine Pandemie angedacht, sondern um GamerInnen zu helfen, die an der politischen Weltlage verzweifeln und Zuspruch brauchen.
Die Idee zu Kind Words, eine Struktur schaffen, in der alles, was du schreibst, ein Publikum hat, das es wirklich lesen möchte.
Und darum Ratschläge. Denn wir alle suchen Rat. Und selten schien das so dringend zu sein wie jetzt. Irgendwann frage ich selbst um Rat und bekomme Antworten mit klugen Vorschlägen und ehrlich klingender Fürsorge. Ich bin baff. Und ich schäme mich gleichzeitig ein wenig über die abgedroschenen Aussagen, die ich anfangs selbst verschickt habe. Ich schreibe einen Brief an die SpielerInnen.
Hallo, ich bin ein Journalist. Wie hat euch Kind Words in dieser Zeit geholfen?
Ich fühle mich nicht mehr so alleine auf der Welt.
Kind Words brachte Glauben, Hoffnung und Leidenschaft zurück in mein Leben.
Gerade eben habe ich einen Rat bekommen, das Spiel auszumachen und endlich das zu tun, was ich tun wollte.
Ob das alles stimmt, kann ich nicht nachprüfen. Aber ich möchte es glauben, weil auch ich jedes Mal ehrlich bin, wenn ich frage und wenn ich Rat erteile. Warum funktioniert dieses Spiel so gut, will ich von Ziba Scott wissen.
Dass wir keine Antworten erlauben, hat mehrere Gründe. Einer davon, es ist quasi unmöglich zu streiten.
Es gibt keine Antworten, also auch keinen Streit. Keine negativen Kommentare, keine Trollbriefe. Das tut gut. Aber der Grund, warum ich Kind Words jeden Abend spielen möchte, ist vor allem ein Gefühl, das es immer wieder bei mir auslöst. Das der tiefen Verbundenheit mit Menschen, die ich nie gesehen habe und vermutlich niemals sehen werde. Auch das ist ein Teil des Designs.
Ich höre immer wieder von Leuten, dass sie so glücklich sind, dass sie für jemanden aufschreiben durften, was ihnen durch den Kopf geht und dass sie gehört werden.
Und damit bildet Kind Words für mich einen riesigen Kontrast zu Social Media Plattformen. Denn wo bei Twitter, Instagram, Facebook und Co. immer auch eine messbare Performance im Vordergrund steht, Likes, Retweets, Reaktionen, geht es bei Kind Words ausschließlich um das Wissen, geholfen zu haben. Jemandem zugehört zu haben, der das Zuhören gebraucht hat. Es ist ein selbstloses Spiel. Und das macht es für mich so wertvoll. Zu erfahren, dass man in diesem Spiel im ganz Kleinen etwas getan hat, um anderen Menschen zu helfen. Das hilft auch mir, weil ich mich jetzt ansonsten sehr ohnmächtig fühle.
Ein begeisterter Dennis Kogel über das Spiel Kind Words, erhältlich für PC und Mac für knapp 4 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Oh.
Heute vor 500 Jahren starb der italienische Renaissance-Künstler Raphael im Alter von nur 37 Jahren. Der Maler und Architekt galt als einer der größten Künstler seiner Zeit. Sein Sterbedatum habe eine gewisse Symbolik, erklärte der Kunsthistoriker Ulrich Pfisterer im Deutschlandfunk Kultur.
Der gleiche Tag, an dem Christus gestorben ist, und es wird auch sofort von Zeitgenossen, zumindest von einigen, in diesen Gedichten auf Raphaels Tod aufgegriffen. Der Gott der Malerei ist gestorben. Und das ist nun tatsächlich legendarisches Weiterdichten. Im Vatikan hat es sich ein paar Tage vorher ein Riss in irgendeiner Mauer, aus welchen Gründen auch immer, gebildet. Das wird nun natürlich sofort darauf bezogen, dass so wie beim Tod Christi die Erde sich gespalten habe, beim Tod Raphaels.
Ulrich Pfisterer, Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München. Wegen der Corona-Krise wurden alle Ausstellungen und Jubiläumsfeierlichkeiten zu Raphael, die in Deutschland und Italien geplant waren, vorerst abgesagt. Der Literaturübersetzer Hans-Christian Oeser erhält den mit 25.000 Euro dotierten Strahlener Übersetzerpreis 2020 der Kunststiftung NRW. Es werde für die 2018 erschienene Übersetzung von Sebastian Sperrys Roman Tag ohne Ende aus dem Englischen ausgezeichnet, teilte die Kunststiftung in Düsseldorf mit. Oeser, der viele englischsprachige Autoren übersetzt hat, finde einen dynamischen Stil von großer Musikalität, erklärte die Jury. Die jährlich vergebene Auszeichnung gehört zu den höchst dotierten Literaturpreisen im deutschsprachigen Raum. US-Wissenschaftler haben das Coronavirus hörbar gemacht. Das berichtet die Wissenschaftswebsite science.com. Dafür haben sie das Spike-Protein, das als Stacheln aus der Hülle des Coronavirus herausragt, in hörbare Tonfolgen übersetzt. Und das klingt dann so. Die Forscher hoffen, über das Prinzip der Tonleiter in den Proteinen Stellen zu finden, an denen sich Antikörper oder Medikamente binden lassen. Wegen der Corona-Krise entfällt das diesjährige Bach-Fest in Leipzig, teilte das Bach-Archiv mit. Das für dieses Jahr geplante Konzept Bach We Are Family soll auf 2022 übertragen werden. Vom 11. bis 21. Juni sollten Bach-Interpreten sowie über 40 Bach-Chöre aus allen Kontinenten an Johann Sebastian Bachs originalen Leipziger Wirkungsorten zusammenkommen. Auch das Filmfest München, das ab Ende Juni stattfinden sollte, fällt aus. Es sei derzeit nicht möglich, ein Festival zu planen, das essentiell auf die Begegnung von Filmschaffenden aus aller Welt angewiesen sei, teilten die Organisatoren in München mit. Eine Verschiebung in den Herbst sei wegen anderer Filmfestivals nicht möglich gewesen, so die Veranstalter.
In den 50er Jahren gehörte das aus dem Fenster schauen angeblich zu den liebsten Beschäftigungen der Deutschen. Das Tag und Tag auf die Welt schauen, das ist in Zeiten von Quarantäne und des Kontaktverbots wieder auf neue, seltsame Weise modern. Der tägliche gleiche Blick aus dem Fenster, die Welt hinter der Scheibe, wie das Fenster unser Verhältnis mit der Welt verhandelt und welches kreative und vielleicht auch radikale Potenzial in diesem Blick auf die Welt steckt. Davon erzählt uns einmal am Tag der Schriftsteller und Chefredakteur des Flaneur-Magazins Fabian Saul.
Fensterblicke. Der Film Parasite des Regisseurs Bong Joon-ho beginnt und endet mit einem Fenster. Ein Fenster, das eigentlich nur ein halbes ist, denn es liegt auf Straßenhöhe und führt in die Untergeschosswohnung der Familie Kim, der vier Hauptfiguren des Films. Sie leben dort am unteren Ende des wirtschaftlich boomenden Südkoreas. Ohne regelmäßige Arbeit, mit dem Wi-Fi der Nachbarn und Ungeziefer in der Wohnung. Das untere Ende ist hier nicht nur Metapher, sondern Lebensrealität. Die Familie Kim ist den Gewalten der Welt draußen ausgesetzt. Wenn die Insektenbekämpfung die Straßen desinfiziert oder nachts Betrunkene direkt vor der Scheibe urinieren, wird jedes Mal in Frage gestellt, inwiefern das Fenster sie schützen kann. Und dort im Untergeschoss, durch das halbe Fenster, werden sie von der Welt draußen nicht gesehen. Das Fenster ist also Symbol ihrer prekären Wohnsituation, aber auch Symbol der Unsichtbarkeit ihrer sozialen Klasse. Musik. Als der Sohn der Familie beginnt, Nachhilfe für die Tochter einer reichen Familie zu geben, wird ein zweites Fenster in den Film eingeführt. Es ist das riesige Fenster im Wohnzimmer der reichen Familie Park. Eine Glaswand zum Garten ihres von der Außenwelt abgeschotteten Anwesens. Immer wieder wird auf den berühmten Architekten verwiesen, der das Haus für sich selbst gebaut hat. In modernistischen Architekturen werden diese Glaswände oft so eingesetzt, als gäbe es keine Mauern. Die Fensterwand reduziert die Welt zu einer Postkarte. Die Welt draußen kann denen drinnen nichts anhaben. Die gesellschaftlichen Verhältnisse hinter der Scheibe werden dabei nicht hinterfragt. Die Ausbeutung von Menschen wie der Familie Kim, die diesen Reichtum erst möglich machen, ist unsichtbar. Nach und nach beginnen alle vier Familienmitglieder der Kims für die reiche Familie Park zu arbeiten. Und als die reiche Familie zu einem Campingtrip aufbricht, sehen wir die Familie Kim, wie sie sich im Wohnzimmer einrichten und den Sturm draußen als Kinofilm hinter der Scheibe sehen. Das Gegenstück zu diesen beiden immer wiederkehrenden Fenstern des Films ist schließlich ein Raum ohne Fenster. Die Kims entdecken in einem geheimen Keller des Anwesens den Mann der ehemaligen Haushälterin, der dort bereits seit Jahren lebt. Ein Geist des Hauses, noch nicht tot, aber durch seine Armut in einen sozialen Tod gezwungen. Die Angst, noch tiefer fallen zu können, die die Hoffnung auf Aufstieg der Familie Kim immer begleitet, wird von dem im tiefen Keller hausenden Mann bestätigt. In einer Szene fragt Vater Kim den unter der Erde lebenden Mann: Wie kannst du nur so leben? Und der antwortet: Viele Menschen leben im Keller. Wenn man das Untergeschoss mitrechnet, sind es sogar noch mehr. Er spielt auf das Klassenbewusstsein der Kims an. Denn der Vater merkt nicht, dass seine eigenen Lebensumstände ähnlich prekär sind. Dennoch kommt ein wenig Sonnenlicht, an dem sich Wohlstand messen lässt, durch das halbe Fenster der Familie Kim. Noch gibt es Hoffnung, das falsche Versprechen des Aufstiegs. In einem Traum des Jungen der Familie Kim, irgendwann das Haus der reichen Familie Park kaufen zu können, sehen wir Vater und Sohn sich umarmen, genau auf der Schwelle der riesigen Fensterwand. Doch Regisseur Bong lässt dieses Trugbild nicht lange stehen. Der Film endet, wie er beginnt, mit dem halben Fenster aus dem Untergeschoss. Der Kapitalismus zwingt uns in die nächste Runde. Wir sind in einer Schlaufe gefangen. Die gegenwärtige Ordnung scheint unüberwindbar. Wenn wir also in diesen Tagen davon sprechen, wie wir aus Fenstern auf die Welt schauen, dann erinnert uns der Film Parasite daran, längst nicht alle haben dieses Privileg. Oder noch einmal mit den Worten des Films: Viele Menschen leben im Keller. Wenn man das Untergeschoss mitrechnet, sind es sogar noch mehr. Zu den Credits am Ende läuft schließlich ein Song, gesungen von Choi Woo-chik, der den Jungen der Familie Kim spielt. Ursprünglich wollte Regisseur Bong diesen Song 564 Jahre nennen. Denn etwa so lange, 564 Jahre, würde es in unserer bestehenden Ordnung tatsächlich dauern, bis sich die Familie Kim ihr Traumhaus leisten kann.
Ein neuer Fensterblick von Fabian Saul. In Zeiten von Hanau und Halle, da werden Themen wie Identität und Zugehörigkeit noch einmal besonders wichtig. Deutschland ist nämlich eines der Epizentren für die globale Neonazi-Bewegung. Es ist aber auch Heimat für knapp 20 Millionen Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund und das zweitbeliebteste Einwanderungsland der Welt. In diesem Jahr 2020 sind gleich drei neue deutsche Podcasts relativ zeitgleich erschienen, die sich mit genau diesem Thema aus wahrlich unterschiedlichen Blickwinkeln beschäftigen. Malcolm Ohanwe ist Kulturjournalist, selbst Podcaster und hat für uns reingehört. Schönen guten Tag, Herr Ohanwe.
Hallo.
Wie heißen diese drei Podcasts und was zeichnet sie aus, was unterscheidet sie?
Genau, ich würde mal alphabetisch einfach vorgehen. Es gibt BBQ, das ist der Black Brown Queer Podcast vom Lifestyle Mag. Und das sind zwei homosexuelle Männer, die jeweils schwarz und muslimisch sind und über ihre Perspektiven sprechen. Dann gibt es den Podcast Chai Society, also das spricht auf Chai diesen Tee an, von Bremen Next. Und die Chai Society sind, Zitat, Menschen mit der Blutgruppe T, also Leute, die Wurzeln haben in Regionen irgendwo zwischen Balkan, Albanien, Libanon und bis ganz nach Pakistan.
Das ist hübsch.
Und dann gibt es die RealitäterInnen von Spotify und das sind zwei weibliche DJs, die queer-feministische und antirassistische Debatten mit Popkultur vermischen.
Und würden Sie sagen, das ist jetzt ein völlig neuer Trend? Immerhin betreiben Sie ja auch einen Podcast, der sich mit Rassismus beschäftigt, die kanakische Welt. Also liegen Sie da sozusagen voll im Trend?
Also das ist eine sehr gute Frage. Die Kanakische Welle und wie auch andere Podcasts sind schon, die, denen ich jetzt betreibe, sind schon eine junge Erscheinung. Gerade sprießen wirklich jede Woche neue deutsche Podcasts von asiatischen, schwarzen und anderen nicht weißen Personen hervor. Vor 4 Jahren war das tatsächlich ganz anders. Da gab es kaum welche. Ich würde sagen, ein sehr großes Momentum war der Podcast Halbe Kartoffel aus dem Jahre 2016. Der wurde auch mit dem Grimme Online Award nominiert. Und jetzt gibt es so eine kleine Bubble. Und das Besondere an den dreien, die ich mir für dieses Gespräch rausgesucht habe, die sind erstmals Podcasts, die mit mehr oder weniger größeren Partnern das Ganze aufziehen.
Sie haben gerade kurz erwähnt schon die Chai Society von den öffentlich-rechtlichen Kolleginnen von Radio Bremen. Das ist dieser Podcast für die Blutgruppe T. Was genau kann der?
Genau, Chai Society ist 2020 tatsächlich der erste öffentlich-rechtliche Podcast, der sich zielgruppentechnisch ganz explizit an ethnische Minderheiten in diesem Land richtet. Die beiden Journalistinnen Refie Elek und Soraya Özdekin sind da sehr nahbar, super zugänglich und die reden über Eigenheiten und Probleme in ihren Communities. Da geht es zum Beispiel um den chauvinistischen libanesischen Cousin oder die eine Tante, die ständig immer lästert. Mir gefällt dieser ehrliche Austausch zwischen den beiden Frauen. Es ist sehr vertraut irgendwie, wie als würde man da so, wenn die sich so einen Tee schlürfen und man darf da so ein bisschen zuhören. In einer Folge reden die über so engständiges Verhalten, was die aus ihren Communities kennen. Also konkret bei muslimischen Familien kann es oft sein, oh, du kannst aber keinen Afghanen haben, aber doch keinen Türken, dann lieber einen Kurden. Wir hören da mal in so eine Stelle rein.
Ich weiß, dass irgendwann mein Cousin aus dem Libanon zu Besuch kam. Und ich weiß, dass ich mich damals ihm anvertraut habe, als quasi einzige Person aus der Familie. Ich bin damals zu ihm hingegangen und meinte, hey, Cousin, ich habe da jemanden. Und er meinte, was ist das für einer? Und ich nur so, wer sieht er? Und dann guckt er mich an und original, du wirst nicht erraten, was er in diesem Moment zu mir gesagt hat.
Was hat er gesagt?
Er guckt mich an mit so einem mitleidigen Blick und sagt einfach nur, es tut mir leid für dich, dass du in die Hölle kommst.
Malcolm, was mir auffiel, als ich den Ankündigungstext für den Podcast gelesen habe, war der Satz, ihr gebt dieser Nation die gewisse Würze, die in ihrem Essen generell fehlt. Das klingt schon wieder so, ich weiß auch nicht, folkloristisch, kulinarisch. Das würde man so doch über, sagen wir mal, weißdeutsche Podcasts nicht formulieren. Wären da nicht dann doch auch wieder Klischees bedient?
Ja, also die arbeiten sehr viel mit Klischees. Das ist eines dieser Stilmittel, das sehr häufig vorkommt. Zum Beispiel dieses Bild, dass jetzt weiße Menschen so kühl sind und keinen Geschmack haben. Das kennt man natürlich. Und Leute wie ich vermeintlich dann jetzt mehr Empathie hätten und dem Ganzen so ein bisschen mehr Würze oder Flavor geben. Aber man versteht ja ungefähr, auf welche Klischees sie hinaus möchten. Und man versteht auch, wenn man den Podcast hört, dass die beiden Moderatorinnen wissen, dass das Quatsch ist. Aber man muss diese Bilder natürlich erstmal produzieren, um zu wissen, worauf es hinausgeht. Und genauso ist ja auch der Titel Chai Society. Nicht alle Leute, die Wurzeln in diesen Ländern haben, trinken jetzt Tee. Aber man hat direkt ein Bild im Kopf, wer die potenzielle Zielgruppe sein könnte.
Ja.
Und ich finde das ziemlich erfrischend eigentlich, weil die anderen Podcasts sind da sehr, die wir jetzt auch nochmal hören werden, nochmal sehr bildungspolitisch und nochmal arger unterwegs. Und die sind ein bisschen lockerer, die Chai Society Girls.
Kommen wir zu BBQ, dem Black Brown Queer Podcast. Da gibt's reichlich Gäste. Wie gefällt dir der?
Genau, die haben das, was der andere Podcast nicht hat. Da sind es immer, die sind nur zu zweit. Da würde ich mir manchmal bessere oder mehr Gäste wünschen. Die haben sehr viele tolle Gäste. Die beiden Aktivisten, Suher Yasmati und Dominic Jalloh, haben ein sehr spannendes Projekt. Wir hören mal kurz in das Intro.
Yo, Dominic.
Hey, Suher.
Was geht?
Sag mal, hast du Bock auf Barbecue?
Oh, yeah!
Grill, grill!
Let's go!
Genau, das ist das Intro, da geht es immer los. Es sind zwei schwule deutsche Männer, die gleichzeitig auch von Rassismus betroffen sind. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt versuchen würde, Männer of Color aufzuzählen, die schwul sind, dann fällt einem vielleicht Mark Matlock ein von DSDS. Und das sind dann Personen irgendwie aus Trash-TV. Und dass da jetzt so diese beiden Leute ihre klugen Gedanken einbringen, ist super, super wichtig und schaffen dann auch für Repräsentation für andere Menschen. Und sie berühren sehr viele wichtige und tolle Themen, wie zum Beispiel Sexarbeit. Und da hatten die eine tolle Gästin gehabt, das hören wir jetzt.
Wenn die Polizei zum Beispiel vermutet, dass man einer sexuellen oder erotischen Dienstleistung nachgeht, darunter fallen übrigens auch zum Beispiel Sachen wie Tantra-Massagen, genau, dann kann halt ein Bußgeld, also wenn man da mehrfach mit erwischt wird, kann ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro verhangen werden.
Jetzt haben wir noch einen Podcast, den wir noch nicht vorgestellt haben, die Realitäterinnen. Das ist eine Streaming-Geschichte, die über Spotify kommt. Also sozusagen von dem Giganten, merkt man das? Ist das besonders aufwendig produziert zum Beispiel?
Man merkt das schon, dass die schon mal eine ordentliche Maschine dahinter haben. Bei den BBQ-Podcasts, die durch so ein kleines Magazin Leftside Magazine gefördert sind, ist es nochmal ein bisschen kleiner. Da fehlt mir auch so ein bisschen dieses Nähkästchen-Gespräch, was die Chai Society Girls haben. Und bei RealitäterInnen merkt man schon, da ist ordentlich Wumms dahinter. Das sind die beiden DJs, Lucia Luciano und Gizem Adiaman. Und die heißen Homies, machen Partys auch für Menschen, die Hip-Hop hören wollen, aber weiblich sind. Und die sind so ein bisschen wie eine Mischung. Also sie machen das sehr locker und flockig, aber haben sehr harte Themen wie toxische Männlichkeit, intersektioneller Feminismus, da muss man auch nicht mal das Wörterbuch aufschlagen. und da gibt es auch eine sehr unterhaltsame Folge über Dating in 2020.
Sind wir sehr gespannt, das wollen wir uns unbedingt anhören und vielen, vielen Dank für diese Empfehlungen an Malcolm Ohanwe über die drei aktuellen Podcasts. Chai Society, BBQ, Black, Brown, Queer Podcast und die RealitäterInnen. Ganz herzlichen Dank nach
ich
München.
Ich bedanke mich.
Tschüss.
Ciao.